Eine Matratze habe ich mitgebracht hier. Oh, Kopfkissen haben wir auch schon. Sehr gut. Heute geht es nämlich um Matratzen. Schauen, oder das ist, glaube ich, so eine Auflage hier. Ja, genau. Die habe ich mitgebracht, die Matratze, weil die uns erinnern soll. Genau. Nö, kannst du es eigentlich nehmen? Matratzen. Es gibt einen in der Bibel, der auch seine Matratze rumtragen musste. Und bisschen komische Geschichte, die wollen wir heute zusammen anschauen. Und da ist es recht laut von der Seite. Wie geht's euch? Stört euch das? Jetzt muss ich erstmal hier drankommen. So. Momentan geht's oder ist wieder ruhig. Es gibt Geschichten und das ist so eine, die möchte ich mit einem geistlichen Erdbeben vergleichen. Die schreien an der richtigen Stelle, genau. Erdbeben entstehen oft, indem tektonische Platten, wie das alles heißt, sich untereinander schieben und irrsinnige Drücke entstehen. Ihr könnt gerne, wenn ihr das mögt, in Johannes 5 ein bisschen die Geschichte, die ich zugrunde lege, nachvollziehen. Ich werde sie nicht vorlesen, aber hoffentlich ein bisschen deutlich machen, was da läuft. Mein erster Punkt: Gott ist wild und handelt überraschend. Und er verlangt, dass wir uns auf sein Drehmoment einstellen. Stell dich auf Gottes Drehmoment ein. Unsere Geschichte hier, die hat zwei Schwerpunkte, mit denen Jesus sehr unterschiedlich umgeht. Da ist einmal ein kranker, ein gelähmter Mann, und zwar einer, der hoffnungslos krank ist. Wir wissen nicht ganz genau, was er hatte, aber er sucht Heilung an diesem Ort. Und die andere Gruppe, mit der Jesus umgeht, wird genannt die Juden, und gemeint ist so die politisch-soziale Führungsebene Israels. Und hier bei Johannes ist dieser Begriff fast identisch mit den Pharisäern. Die Story: Ein Fest bahnt sich an und es heißt, dass fromme Israeliten da nach Jerusalem gehen. Also vor allen Dingen die Männer sollen das machen, aber natürlich sind die Familien unterwegs. Ja, man ist in der Vorfreude, da werden neue Kleider gekauft, Essen wird vorbereitet, Christkindlesmarkt, alles schwarz vor Menschen. Man kreist um Geschenke für die Sippschaft. Oh, du fröhliche Jingle Bells und stille Nacht. Jesus geht auch hin. Er kommt anscheinend von Galiläa. Aber am Tor biegt er dann ab in eine etwas stillere Seitenstraße. Ja, er geht ins Krankenhaus. Aber halt, nein, das Ding hier, das ist eine Art Kreuzung zwischen Lourdes und der Vorhölle. Da ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Das sind alle versammelt, die ja nicht behandelbar waren oder kein Geld hatten oder nicht wussten, wie es weitergeht. Ja, es gab die medizinische Versorgung, die wir heute für selbstverständlich erachten, nicht. Und wenn es sie gab, dann eher für die, die Geld hatten. Also vermutlich waren in dieser Kolonnaden-Situation mit dem Teich die Menschen, die wirklich keine Hoffnung mehr hatten, als auf diese Story, die es da gab. Ja, also da kommt ein Engel, bewegt das Wasser, und wer als erster da reinsteigt, der hat das große losgezogen. Dumm für die anderen. So, Jesus kommt, will eigentlich zum Tempel, ja, da ist das Tor, man geht nach Jerusalem, endlich, lange Wanderung, er ist da. Und jetzt geht er aber dorthin, fragt rum: Was ist denn hier? Wer ist denn hier? und er pickt einen raus. Einen. 500 sind vielleicht da oder weiß nicht, 300, man weiß es nicht, aber er pickt einen Mann raus und er stellt dem eine echt seltsame Frage. Willst du gesund werden? Ha, hallo? Was mache ich ja die ganze Zeit? Natürlich, ja, also bescheuert, ja, also Jesus, Entschuldigung. Alle sind doch deswegen da. Und jetzt bricht aus dem Mann das ganze Elend heraus. Er ist in Gedanken ganz bei seinen Heilungschancen, beziehungsweise was schwierig ist. Wenn ich zur Vorbereitung Physio und Fango kriege, Schüsslersalze nehme und die Körperenergieströme bündle und dabei chinesische Muskelentspannung mache, dann kann ich mich vielleicht so vorbereiten, dass ich, ja, dass man operieren kann, aber es funktioniert trotzdem nicht. Man braucht nämlich einen Termin beim Professor Dr. Siebenhirn, der Koryphäe auf dem Gebiet. Aber da kommt mir immer jemand zuvor, der privat versichert ist und schnappt mir den Termin weg. Hä? 38 Jahre hat er irgendwie gewartet, versucht, alles, überall, bei allem, bei alles, was ging. Die Lebenserwartung lag damals bei 40 Jahren. Ihr Lieben, es gibt Situationen, in denen Menschen sein können und nicht nur medizinisch oder körperlich. Da ist wirklich Zapfenstreich. So wie man hier drüber schreiben kann, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe Opfer eines Bombenanschlages mal in Alexandria betreut. Da sind 25 umgekommen beim Anschlag auf eine koptische Kirche. Und ich habe etwa 30 von den schwerverletzten oder schwerstverletzten Leuten irgendwie betreut oder versucht, ihnen zu helfen. Und ja, zum Beispiel ist da Nardin gewesen mit damals etwas, wahrscheinlich so 25 rum. Deren Verlobten hat es zerfetzt und sie selbst schwerst krank. Man hat sie da nach München gebracht. Wenn man davor steht, wie in meiner Situation, dann weiß man nicht, was sagen. Und du merkst, du bist nicht Jesus. Es ist ein Bild von Hoffnungslosigkeit. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, naja, das ist nicht meine Situation. Aber ich bitte dich, jetzt mal dir vorzustellen, irgendeine andere wichtige, hoffnungslose Situation. Entweder deine eigene oder eine andere, die du kennst. Überleg mal geschwind. Hast du was? Wenn du was hast, nick mal oder heb die Hand oder so. Gell, das ist, wir wissen, es gibt diese Situationen. Und biblisch gibt es dann so Leute wie die Frau vom Hiob, der alles, aber auch alles verliert und alles läuft aus dem Ruder und dann wird er noch schwer krank. Und sie sagt ihm, schwöre Gott ab und stirb. So ist es halt. Kann man nichts machen. Fertig. Und hier ist jetzt auch ein lebendig Toter auf einem Friedhof mit vielen anderen, die so ein ähnliches Schicksal haben. Und jetzt lasst uns innehalten und feiern. Da geht Jesus hin. Er sucht, ich denke, unter der Leitung vom Heiligen Geist, wo ist der oder wer ist das, wo Gott mich hinschickt? Lasst uns das feiern. So einen Gott haben wir. Jesus geht dahin, wo es zu schwierig ist, wo es nimmer geht, wo es hoffnungslos ist und wo gar nichts mehr ist. drin ist. Ihr Lieben, ich kenne ein bisschen von der Welt und von anderen Weltanschauungen, Religionen. Die haben nicht so Hoffnung für so hoffnungslose Fälle. Wir haben sie, du und ich, oder? Wir kennen Jesus und der geht dahin, wo es stinkt und wo es unmöglich ist und wo man aufgegeben hat. Und er sucht zielbewusst einen Halbtoten aus. Jetzt spricht Jesus zu dem Mann. Und das Wort, das er sagt, ist in etwa das Wort, was man auch für Auferstehung benutzt. Er sagt in etwa ein Wort, wo, da kann ich auch hören, auferstehe, sagt er zu dem. Steh wieder auf. Das ist nicht nur ein Stück Schallwellen und kommunizierte Information, sondern das ist ein Wort, wo Gott Leben schafft, was vorher nicht mehr da war. Das ist Gott. Das kann er und das macht er. Wo Gott ist, da ist kein Platz mehr für so eine Lähmung und was der Mann halt hatte. Im Hebräischen das Wort Shalom drückt dieses ganzheitliche Heil aus, was Gott auch diesem Mann schenkt und für ihn bereicht. Es umfasst alle Lebensbereiche. Es ist ein Wort wie bei der Schöpfung der Welt. Gott speist seine Art von Information von außen in ein scheinbar abgeschlossenes System ein und eine neue Schöpfung entsteht. Johannes der Evangelist berichtet in seinem Evangelium von 7 solchen Akten, die einfach atemberaubend übernatürlich sind. Also das hätte auch kein so ein Quacksalber, sage ich mal, oder ein Heiler oder jemand, der menschlich so ein bisschen eine Gabe hat, machen können. Da wird jemand, der schon bei Geburt blind war, also keine Augen hatte irgendwie, kein Augenlicht, der wird heil. Jemand, der an einem ganz anderen Ort todkrank ist, wird auch Heilung zuteil. Also eine Fernwirkung, wer kann das denn? Wasser wird zu Wein, einfach um eine Peinlichkeit abzuwenden. Naturgesetze sind plötzlich außer Kraft gesetzt. Jesus geht auf hohen Wasserwellen, hä? Was? Oder er vervielfältigt beliebig die Nahrungsmenge, weil halt gerade die Situation danach ist. Lasst uns feiern, bitte, hört es, ja? Jesus handelt in göttlicher Vollmacht und das ist dasselbe Gott, den wir haben. Hallo? Lass uns auch feiern das Vertrauen und den Gehorsam, der das Ganze freisetzt. Denn der Mann sagt zu Jesus nicht, hallo, was bildest jetzt du dir ein, wer du bist? Also komm hier, was glaubt ein alten Mann und noch einen, der gelähmt ist, hier von seinem Lager hochscheuchen. Also wie kommst du dazu? Hau bloß ab. Nein. Hätte er machen können, hätte er sagen können. Das ist wahrscheinlich 38 Jahre lang so ähnlich seine Erfahrung gewesen. Ja. Das geht alles nicht, was die Leute da bringen. Aber er hat irgendwie sofort verstanden, dass das ein Wort ist, nicht ein menschliches, von einem Menschen nur gesprochen, sondern ein Wort von Gott an ihn selber. Jetzt möchte ich, dass du dich erinnerst, wo hast du Gott erlebt? Vielleicht nicht bei einer körperlichen Heilung dieser Art. Okay, bei mir jetzt auch nicht oder nicht direkt, aber ich denke an eine Situation, wo Reinhard und ich mit dem Bau eines Zentrums in Rumänien beschäftigt waren und etwa 15 Leute da waren, die mitgearbeitet haben. Und Reinhard kommt ganz bleich und sagt, das Geld geht aus, wir können diese Freunde und Arbeiter nicht mehr verköstigen. Wir haben kein Geld mehr. Ich so, okay, wir müssen beten, keine Ahnung. Also wir hatten keine Ressourcen oder irgendwas, was man da hätte heranziehen können. Wir haben gebetet und dann ruft's an, ein Herr aus Deutschland von unserer Gemeinde da, damals in Herrenberg, ob wir Geld bräuchten. Ja, könnten wir gebrauchen. Ja, also er hat versucht, er unterstützt eigentlich seinen eigenen Sohn in der Mission in der Dominikanischen Republik, glaube ich. Und jetzt, er kriegt das einfach nicht überwiesen. Er wollte dem Sohn 10.000 D-Mark damals überweisen und es geht einfach nicht. Und jetzt hat er halt gedacht, er ruft da mal bei uns an. So. Der Mann hat weder vorher noch nachher irgendwas da gemacht, weil er eben seinen eigenen Sohn unterstützt hat. Aber in dem Moment, und er konnte es nicht wissen, das sind die Sachen, die Gott macht. Bitte, bitte, erinnere dich mal gerade. Kommt dir was in Sinn, wo du Gott erlebt hast? Etwas, was nicht erklärbar ist, außer, dass Gott selber da irgendwas verschalten hat? Also ich könnte jetzt da den Abend füllend weitergehen. Lasst uns da einen Moment nehmen. Bring mal das zusammen mit dieser hoffnungslosen Situation, an die du eben gedacht hast. Bring das mal vor Gott, bitte. Jesus, erweise deine wunderbare Güte gegenüber denen, die dir vertrauen, und lass uns alle sehen, wie du einschreitest in dieser hoffnungslosen Situation. Danke, du bist Gott. Jetzt befiehlt Jesus was total Merkwürdiges. Nimm deine Matratze, da dein Lager, wo du die ganze Zeit drauf gelegen bist, und lade sie in deinen Uralt-Kadett von vor der Krankheit noch, Baujahr 1987, ohne Plakette natürlich. Beim Heimfahren fahre im ersten Gang dreimal um die Polizeistation rum, sodass die ganz sicher mitkriegen, was mit dir geschehen ist. Jesus sucht Händel. Er provoziert. Und zwar die Auseinandersetzung über die Sabbatregeln mit den damals selbsternannten gesellschaftlichen Wächtern. Denn einen Gegenstand rumzutragen war eins von den Werken, die die Pharisäer für den Sabbat verboten hatten. Bei uns vielleicht. Also wenn du deinen Diesel nicht verschrottest, dann bist du schuld dran, dass die Erde am Klimawandel zugrunde geht. Oder wer nach 6 Uhr abends ein Schweineschnitzel isst, der ist gesellschaftlich unten durch und muss aus der Krankenkasse rausgeworfen werden. Wer denkt oder sagt, dass homosexuelle Partnerschaften keine Ehe seien, der wird gesellschaftlich geächtet und sollte dafür bestraft werden. Wobei es beim Sabbat, das muss man bedenken, um etwas ging, was gut war. Es war ja ein Gebot von Gott, zu ruhen. Nur hat man in dieser Phase der Geschichte in Israel das verzerrt und übertrieben. Man hat das, wie Gott es eingerichtet hatte, in die Verzerrung, also zu viel gemacht. Ja, die hatten, ich weiß nicht wie viele Gebote um diesen Sabbat rum. Und das fordert Jesus raus. Was jetzt folgt, das ist so ein bisschen wie geistlicher Komödienstadel. Ja, also die Sittenpolizei beschuldigt den Geheilten, den haben sie jetzt wahrgenommen, dass er den Sabbat bricht. Und der sagt, nö, ich weiß auch nicht, der andere, der mich geheilt hat, der hat es gesagt, der hat es angeordnet. Aber jetzt ist der weg, der ist überhaupt nicht da. Hä? Was ist das jetzt? Spurlos verschwunden. Ja, und sagen die Pharisäer, wer soll denn das sein? Hä? Hier werden keine Gesetze übertreten. Achselzucken. Später trifft Jesus den Geheilten da im Tempel wieder. Man denkt fast zufällig, so quasi zur Nachkontrolle. Na super, ist ja alles bis jetzt okay geblieben, ne? Alles gesund. Naja, dann mach halt noch zur Sicherheit 3-mal Physiotherapie in der Woche. Achte auf deine Ernährung. Treib viel Sport, um die Muskeln aufzubauen. Ne? Steht doch da, oder? Nett? Was steht da nochmal? Komisch eigentlich. Er sagt dem Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Jetzt kannst du mit mir zusammen spekulieren, was da war. Vielleicht hat der Kranke Lust bekommen, alles nachzuholen, was er da in 38 Jahren verpasst hat. Wollte einen drauf machen. Will jetzt einfach leben. Ich weiß es nicht. Jesus sagt ihm das, obwohl sie alle zwei im Tempel sind, also im absolut heiligen Ort. Das vergessen wir heutigen gerne, den Zusammenhang, der sein kann, von Krankheit und Sünde. Ist nicht immer ein direkter Zusammenhang, aber anscheinend hier, es gibt ihn. Und manchmal wollen wir Heilung als Dienstleistung und dabei einfach unseren Lebensstil beibehalten. Nach dem Motto, ich bin autonom oder ich will autonom sein und das ist wie wenn ich halt tanken gehe oder was. Geht nicht. Bei Gott geht es nicht. Gott hat nämlich die Gebrauchsanleitung für unser Leben. Er ist kein Dienstleister. Wir haben keinerlei Anspruch auf ihn. Und er verlangt von uns die Unterordnung unter seine guten Gebote und manchmal Korrektur von ihm. Da liegt das umfassende Heil. Wenn du zum Beispiel Erschaffer bist und den Ruhetag einfach übergehst, ja, dann kannst du vermutlich wieder krank werden, ja, wenn du heil geworden bist. Oder wenn einer im Neid immer wieder zum Nachbarn rüberschaut, was der hat, was für Haus, für Auto, Geld und du das halt auch gern unbedingt haben willst, kriegst du es womöglich an die Nieren. Ich weiß es nicht, ja, ich will auch nichts prophezeien, aber von dem, wie Jesus hier handelt, entnehme ich, dass wir gut daran tun, uns immer noch im Check zu halten und nicht, das kann unser Gesundheitssystem hier uns verführen dazu, zu sagen, naja, also ich nehme da einfach raus und ich habe Ansprüche. Ja, gut. Aber bitte, bei Gott hast du sie nicht. Ich wiederum, kleines Zeugnis am Schluss, ich habe Arthrose, in den Knien vor allen Dingen. Und jemand hat mich, lange Story kurz, drauf gebracht, dass vielleicht ein Zusammenhang sein könnte zwischen Mangel an Vergebung und dieser Art von Krankheit. Das hat die irgendwie gesehen in ihrem Seelsorgedienst. Ich habe dann mehrere Sessions mit ihr gemacht und ganz strukturiert eine Liste abvergeben von Sachen, die mir gekommen sind, die ich so gehalten habe und wo ich an der Seite der Bitterkeit stand. Und tatsächlich empfinde ich eine Besserung. Ich will nicht sagen, dass das jetzt so wundermäßig geheilt ist, aber ich stehe hier jetzt schon eine halbe, dreiviertel Stunde und ich habe keinen Schmerz. das führe ich auch auf Gott zurück und bin sehr, sehr dankbar. Also, wir lernen, Moment, Gott ist wild und er verlangt, dass wir uns auf ihn einstellen. Gott liebt hoffnungslose Fälle. Wende dich im Gebet an Gott, wenn alles aussichtslos erscheint oder für jemand anders es nicht mehr weitergeht. Zweitens, stelle dich sofort auf die Art ein, in der er handelt, wenn er Erlösung in irgendeiner Form bringt. Frag dich, und das kannst du dich generell fragen, Jesus, was machst du gerade? Bitte hilf mir zu kapieren und da in Linie zu sein mit dem, was du machst. Akzeptiere, wenn du dich dadurch zum Narren für andere machst oder aneckst, so wie der mit der Matratze. Drittens, behandle Jesus nicht als Dienstleister, auch nicht als medizinischen. Er ist immer noch der Herr. Viertens, kenne deine Bibel und handle danach. Geh der Sünde aus dem Weg, by all means. Und fünftens, tritt den Meinungsmachern deiner Gesellschaft mit Selbstbewusstsein gegenüber wie Jesus und aus dem Kennen seines Wortes. Denke vom Ende der Geschichte her, wo er dann sichtbar auf dem Thron sitzen wird, und halte es mal aus, wenn Leute spotten oder lachen. Amen.